D-Radio Wissen 100.
D-Radio Wissen 100. Heute geht's um verrückte Ideen. Und verrückte Ideen, die haben ja sowas an sich, also wo erstmal eine ist, da kommt schnell noch eine dazu. Und in unserer ersten Geschichte ist das genauso. Alles fängt an mit zwei Leuten, die aus einer forensischen Psychiatrie ausbrechen. Und dann haben die einen Plan, eine verrückte Idee. Und bei mir im Studio ist jemand, der diese Geschichte sehr gut erzählen kann. Man könnte sagen, weil eben du selbst Teil davon bist. Hallo, Lia Sudermann.
Hallo.
Lia, du bist Filmemacherin, Autorin, Theatermacherin und vor einigen Jahren hast du einen Anruf bekommen. Erzähl mal, wie das war.
Also den Anruf hat eigentlich mein damaliger Freund bekommen und wir haben damals an der Kunsthochschule für Medien studiert, 2012 war das. Und genau, er hat einen Anruf bekommen von jemandem, mit dem war er flüchtig bekannt. Das war ein Psychologe und Bauunternehmer aus Wiesbaden. Und genau, der hat ihn angerufen und gesagt, er hat irgendwie eine ziemlich verrückte Geschichte. Das sind zwei Leute aus der Psychiatrie ausgebrochen, zwei Männer, die sind jetzt bei ihm, die versteckt er bei sich. Und er hat den Plan, mit denen ein alternatives Therapiezentrum aufzubauen in Sardinien, weil er in Sardinien so ein Haus hat und ob wir das dokumentieren wollen.
Da kommt der Anruf. Ihr müsst euch entscheiden und ihr sagt erstmal, ja, gucke ich mir an oder was, ihr fahrt dahin nach Wiesbaden.
Genau, wir haben uns, also es war natürlich irgendwie schwierig, wir hatten natürlich Bedenken und wir haben uns erstmal gefragt, so, oh, okay, in was für einer Situation sind die jetzt und was ist das Projekt eigentlich? Wir hatten uns dann gedacht, das ist einfach so interessant und wir wollen die gern kennenlernen und wissen, was da los ist und dann sind wir einfach, wir hatten das Equipment von der Kunsthochschule und wir sind dann einfach dahin gefahren.
Und da in Wiesbaden sitzt ihr auf einer Dachterrasse, für alle diejenigen, die jetzt die Doku nicht geguckt haben und die Geschichte nicht kennen. Also sitzen drei Personen an einem schönen Tisch, trinken Kaffee. Da ist einmal der Hans-Georg, Psychiater und Bauunternehmer, der mit diesem großen Plan. Und Peter und Italo. Die beiden sind eben aus der forensischen Psychiatrie ausgebrochen. Ja, und die drei baldowern jetzt aus, wie es weitergehen soll. Und damit wir so einen Eindruck von Peter bekommen, hören wir mal ganz kurz in den Ton rein.
Bei einem psychisch kranken Gefangenen ist das Problem, er hat ja beides. Er ist persönlichkeitsgestört und dann noch kriminell. Schlimmer und gefährlicher geht es halt nicht mehr. Deswegen sagt man ja auch, hier in Deutschland ist die forensische Psychiatrie die letzte Instanz. Ist das härteste an Maßnahmen, was es hier in Deutschland gibt.
Das härteste an Maßnahmen, was es überhaupt gibt in Deutschland, da landet man ja nicht ohne Grund. Was haben die beiden auf dem Kerbholz?
Also in die forensische Psychiatrie kommt man ja, wenn man eine Straftat begangen hat, weil man psychisch krank ist oder weil man unzurechnungsfähig war, weil man Drogen genommen hat. So, das sind die Möglichkeiten, warum man in eine forensische Psychiatrie kommt. Und die beiden waren da wegen Raub, schwerem Raub, schwerer Körperverletzung, sexueller Nötigung untergebracht. Und der Paragraph 63 besagt, dass es auf unbestimmte Zeit ist. Das heißt, die kommen erst frei, wenn klar ist, dass sie nicht mehr gefährlich werden für die Allgemeinheit. Und wenn ihnen das ein Gutachten bestätigt, dann können sie wieder freigelassen werden. Und der Peter war da auch schon, also ist schon 15 Jahre dort untergebracht gewesen in der forensischen Psychiatrie.
Es ist ja interessant, die beiden brechen aus und besuchen dann Hans-Georg Fischer, so heißt der Mann. Und der dich dann ja auch später oder dein Freund angerufen hat und dich dazugeholt hat. Warum gehen die zu diesem Hans-Georg Fischer? Was verbindet die?
Also der Peter kannte den von einem Projekt, was er in den 90er Jahren gemacht hat. Da war der Peter noch ganz jung, also noch 18 irgendwie. Und der hatte, das war so ein Resozialisierungsprojekt auch auf Sardinien. Und da hat der Peter dran teilgenommen. So, und daher kannten die sich. Und er ist dann später straffällig geworden und ist in die forensische Psychiatrie gekommen. Und derzeit hatten die immer weiter Kontakt. Also Hans-Georg Fischer hat dann immer den Kontakt mit ihm eben gehalten. Und daher war es für ihn, glaube ich, naheliegend, dass er zu ihm geht, weil er wusste, der wird ihm helfen. So. Und der Italo, die haben das halt zusammen gemacht, diesen Ausbruch. Und es ist ja klar, ich meine, wenn du rauskommst, was sollst du machen? Du hast keinen Pass, du hast kein Geld. Wenn du nicht sofort wieder straffällig werden willst, musst du jemanden finden, der dir hilft. Und in dem Fall war das dann der Hans-Georg Fischer und der hat das dann auch tatsächlich gemacht und hat dann überlegt, okay, was können wir machen und hatte dann halt gleich auch noch eine Idee für ein Projekt, was sie gemeinsam starten können.
Ich habe früher an der psychiatrischen Klinik gearbeitet und meine erste Erfahrung war in der normalen Psychiatrie, da war ich so schockiert von den Räumlichkeiten und habe ich gemerkt, dass man da einfach krank wird, wenn man in diesen psychiatrischen Kliniken drin steckt. Bin dann von der Klinik weggegangen und ich hatte die Idee, ich hole jetzt die Patienten da raus.
Ist auch witzig, dass er sagt, man wird krank da drin. Also normalerweise würden wir sagen, die Leute kommen da rein, weil sie krank sind, und er sagt, die werden krank da drin.
Ja, absolut. Aber für ihn ist es auch so, dass die, also wenn die straffällig werden, ist es für ihn auch ein Grund, es ist wie eine Notwehr gegen eine Gesellschaft raus, die sie irgendwie erst in die Situation bringt, in der sie straffällig werden. Oder auch psychische Krankheiten haben ja was mit der Umwelt zu tun, in der man sich befindet, der sozialen Situation, in der man ist, und auch den Druck, der von außen kommt in der Gesellschaft. Und ich glaube, so sieht er das. Also für ihn ist es eher eine Notwehrreaktion raus.
Hans-Georg, Peter und Italo und diese Idee von Sardinien. Was haben die drei jetzt vor?
Also der Hans-Georg hatte auf Sardinien mehrere Bauprojekte gehabt, und es gab ein Haus, das war noch in einem Rohbauzustand, und die Idee war, dass sie jetzt zu dritt dorthin fahren und im Prinzip dieses Haus fertig bauen und dass man dort im Prinzip so ein alternatives Therapieprojekt initiiert, wo dann Leute reinkommen können, die in der forensischen Psychiatrie fälschlicherweise untergebracht sind. So.
Hans-Georg Fischer, Peter und Italo, du sitzt davor. So im Rückblick, wusstest du eigentlich damals, worauf du dich in diesem Moment einlässt?
So ganz wusste ich es natürlich nicht. Erstmal sprechen viele Sachen dagegen, weil klar, die werden von der Polizei gesucht. Also wie soll das gehen? Es gibt keine rechtliche Grundlage, es gibt keine Gelder. Und selbst wenn es die gäbe, allein das Haus fertig zu bauen, reicht ja nicht. Es muss ja dann irgendwie, wie kommt man an die Leute, wie kommt man an das Personal, oder wie soll überhaupt das Personal aussehen? Wie können die Leute sich selber verwalten? Wie kann das überhaupt aufgebaut werden? So klar, ist ja klar, es gibt ganz viele Fragen, wo man sich denkt, oh Gott, das kann ja nicht klappen. Gleichzeitig muss ich aber sagen, dass diese Idee, die der Hans-Georg da hatte, für wie so eine Resozialisierung aussehen kann, ja. Also das fand ich irgendwie schon, mir schon eingeleuchtet. Da habe ich gedacht, ja okay, das wirkt erstmal unrealistisch, ist aber auf jeden Fall ein spannendes Projekt. Und da, ja, genau, mein Freund und ich, wir haben dann einfach gesagt, da fahren wir mit.
Ihr hättet ja auch sagen können, okay, das ist eure verrückte Idee, aber im Prinzip, was wollt ihr von uns, ne?
Haben wir uns auch gefragt. Klar, mit Hans-Georg ging es natürlich auch darum, um die Aufmerksamkeit für dieses Projekt. Aber für Peter und Italo ist es natürlich auch wieder anders, weil die können, umso länger sie draußen sind und nicht straffällig werden, beweisen sie ja eigentlich, dass sie in der Lage sind, in der Gesellschaft zu leben. Und solange ich die mit der Kamera begleite und die machen nichts, ja, kann ich mich ganz normal mit denen unterhalten.
Ja, woher wusstest du, dass sie nichts machen?
Naja, das wusste ich natürlich nicht erstmal, aber es gibt dann natürlich einfach einen ganz normalen Kontakt, man unterhält sich und man kann die Situation dann, ich konnte die schon einschätzen, so. Es ist ein bisschen auch eine Klischeevorstellung, dass Leute, die dann irgendwie in der forensischen Psychiatrie mit dem Messer rumlaufen und so irren Blick die ganze Zeit, das ist halt so ein Klischee, das wird einem von den Medien viel erzählt und das führt zu so einer totalen Angst auch in der Gesellschaft vor solchen Leuten, aber die Situation ist dann auch nicht so wahnsinnig, so man plant dann halt diese Reise und dann, also ich habe da überhaupt keine Angst gehabt oder so, dass da jetzt irgendwas passiert.
Hans-Georg, Peter und Italo sind in den Camper gestiegen. Seid ihr da eigentlich mitgefahren dann?
Nee, genau, wir hatten ein eigenes Auto.
Wir hatten ein eigenes Auto.
Ja, wir sind hinter denen hergefahren.
Aber man sieht in dem Film, es geht schön über den Brenner, ne? Und dann fahrt ihr nach Sardinien. Und da kommt ihr an, ne, mit den ganzen Plänen von Hans-Georg. Was habt ihr da gedacht, als ihr das gesehen habt?
Als wir unterwegs waren, kam ein europäischer Haftbefehl raus. Das heißt, es war klar, die müssen sich in Sardinien auch jetzt verstecken und können dann nicht irgendwie wirklich frei agieren. Und als wir dann da ankamen in dem Haus, war es auf jeden Fall so, dass es tatsächlich so ein Rohbau war, also ohne Strom und ohne Wasser. Und die Straße dahin war irgendwie, es war irgendwie so ein holpriger Weg. Das war mitten in der Pampa, irgendwo in Sardinien. Drumherum war irgendwie nichts. Und das Haus war halt nicht fertig. Und klar, da hatten die Idee, das Haus ist super. Es hat diesen wunderschönen Blick aufs Meer. Das war echt so ein Freiheitsmoment, wo die da ankommen. Und der Peter steht da und Italo und die umarmen sich. Hans-Georg und sind so, wow, das ist das Haus am schönsten Platz der Welt. Ne?
Ja, und er noch sowas sagt, so, boah, hier möchte ich sterben.
Ja, ja, klar. Ich gehe hier nie wieder weg. Natürlich, weil es halt ein Ort ist, der einfach...
Riesen-Euphorie.
Das ist irre Euphorie, weil es halt echt so ein wahnsinnig schöner Ort ist. Und das haben wir uns auch gedacht. Wir waren natürlich irgendwie überwältigt, dass der Ort so schön ist. Gleichzeitig gibt es halt aber nichts, was du bräuchtest, wenn du sagst, du willst jetzt hier ein Projekt starten.
Also man könnte vielleicht festhalten, wenn die alle jetzt ganz, ganz viel Glück ab diesem Moment gehabt hätten, dann hätten sie ja vielleicht irgendwie das schaffen können. Aber wenn man deinen Film kennt, weiß man, jetzt passieren Dinge, die nicht gut laufen.
Ja, in Sardinien waren die dann noch eine Woche unterwegs, nachdem wir schon wieder zurückgefahren sind nach Deutschland. Dann sind sie festgenommen worden von der Polizei und sind dann ins Gefängnis gekommen auf Sardinien. Und wir sind 2 Monate später wieder nach Sardinien geflogen und haben die Gerichtsverhandlung von Peter gefilmt, wo es darum ging, ob er ausgeliefert wird nach Deutschland, weil für ihn gab es ein Auslieferungsgesuch, für Italo nicht, der ist selber Italiener, der ist dann freigekommen. Und diesem Auslieferungsgesuch wurde aber dann tatsächlich nicht stattgegeben. Also der Peter ist dann tatsächlich auch in Sardinien freigelassen worden. Und zu dieser Zeit ist aber Hans-Georg Fischer sehr schwer krank geworden. Also der war schon krank, als wir zusammen unterwegs waren und hat es dann erfahren. Und war dann ganz klar, er kann das Projekt nicht mehr weiterführen.
Das war das Ende.
Das war im Prinzip das Ende. Der Peter war frei, aber hatte halt irgendwie diesen Ort nicht, zu dem er konnte. Es gab dieses Projekt, das ja nur aus Hans-Georg außer ihm bestanden hat, mehr oder weniger. Gab es halt eben auch nicht. Und dann ist er zurück nach Deutschland zu seiner Familie und wollte sich dann also da eben irgendwie einen Job suchen und eine Wohnung. Und als er sich dann Personalausweis hat machen lassen wollen, ist er wieder festgenommen worden und ist wieder in die forensische Psychiatrie gekommen, wo er auch heute immer noch untergebracht ist.
Wusste er das nicht?
Doch, klar, aber was hätte er machen sollen? Es ist halt, es ist schwierig, wenn man nicht legal ist, irgendwie sich so durchzuschlagen. Und natürlich wollte er dann irgendwie auch ein normales Leben mit Wohnung und Job und so weiter. Und die Hoffnung war natürlich, dass wenn er beweisen kann, dass er das alles kann, dass er dann, dass er das hinkriegt, dass er dann früher einfach auch irgendwie rauskommt oder dass es für ihn spricht natürlich auch.
Wir haben hier eine verrückte Idee. Wir haben ja drei Leute, die daran glauben, dass sie die forensische Psychiatrie, wie sie so in Deutschland funktioniert, dass sie da dieses System durchbrechen können, dass sie da was reformieren können. Das hat nicht geklappt. Du hast dann aber angefangen, weil du dieses ganze Material hattest, zu recherchieren. Also hast gemerkt, dass auch von anderer Seite Leute darüber nachdenken, ob forensische Psychiatrie so ausgestaltet sein sollte, wie sie heute ausgestaltet ist.
Ja, für mich war natürlich erstmal die Frage, nachdem wir zurückgekommen sind mit diesem Material, was machen wir jetzt damit so? Und dann haben wir es erstmal ganz lang liegen lassen und erstmal überhaupt nichts mitgemacht, weil wir einfach gar nicht wussten, in welche Richtung das gehen kann oder was da für ein Film draus werden kann. Dann ist der Hans-Georg krank geworden und es war und dieses ganze Projekt ist gescheitert und der Hans-Georg ist dann ein Jahr später tatsächlich auch gestorben. Den zum Italo haben wir überhaupt keinen Kontakt mehr gehabt. Der Peter ist wieder in der forensischen Psychiatrie und es war einfach eine ganz schwierige Situation, wie, was macht man da überhaupt? Und dann habe ich erstmal angefangen, ganz breit eine Recherche zu machen zum Thema forensische Psychiatrie. Was ist das? Wie hat sich das entwickelt in Deutschland? Und auch irgendwie zu merken, ja, okay, der Grund, warum die ausgebrochen sind oder der Wunsch, dass es einen anderen Umgang gibt, das hat mich damals irgendwie sehr bewegt. Und dann haben wir auch geguckt, was gibt es gerade für Bauprojekte? Ausgehend also davon, dass es natürlich immer mehr, dass die Unterbringungszahlen so rasant ansteigen in Deutschland, dass immer mehr Leute untergebracht sind, immer länger untergebracht sind, also die Unterbringungsdauer wird immer verlängert seit Jahren. Und da sind wir auf ein Bauprojekt gestoßen, das war in Göttingen. Da hatte der ärztliche Direktor von dieser forensischen Psychiatrie hatte ein ziemlich innovatives Konzept, wie er diese Forensik bauen wollte. Und ihm war dabei ganz wichtig, dass sie natürlich auch nicht, dass sie eben nicht nach so einem Gefängnisbau aussieht, sondern dem Patienten eher das Gefühl gibt, sie sind da nicht wirklich eingesperrt.
Es ging hier auch immer darum, bei dem Bau ein Stück Lebensqualität zu schaffen, damit die Leute keinen Grund haben, abzuhauen. Und wenn die Leute perspektivlos sind, dann wird es gefährlich. Dann kann man eben auch mal eine Geisel nehmen und sich irgendwie rauspressen. Schlimmstenfalls wird man auf der Flucht erschossen. Wenn die was zu verlieren haben, so wie hier, ein Zimmer mit Fernseher, was sie selber einrichten können, auch viel Selbstverantwortung mit Wäsche waschen und sowas, dann ist das auch etwas, was die Patienten auch gutieren und merken, auch dann finde ich schon meinen Weg nach draußen.
Schön eigentlich, dass Dr. Hesse in die ähnliche Richtung denkt wie Hans-Georg. Auf unterschiedlichen Wegen wollen die da was bewegen, aber im Prinzip geht es ihnen doch beiden darum, diese Hoffnungslosigkeit und Perspektivlosigkeit auf irgendeine Weise abzumildern oder das Problem anzugehen.
Ja, absolut. Also haben wir das dann auch irgendwie so entschieden, diese tatsächlich nur bei diesen beiden Geschichten zu bleiben, eben dem Bau in Göttingen, die Vision für dieses Bauprojekt und die Vision für dieses Bauprojekt in Sardinien, wo es zwei reformistische Ansätze gibt, wie man es anders handhaben kann. Aber das Problem ist natürlich in Göttingen ein bisschen, es ist trotzdem ein Bau, eine Psychiatrie, wo die Leute einfach nicht, wo es nicht klar ist, wann die rauskommen. Also die sind da trotzdem untergebracht und teilweise Jahrzehnte. Und es soll nicht aussehen wie ein Gefängnis, aber de facto sind die Leute da ja eingesperrt. So.
Also als Chiffre für dieses neu gedachte forensische Psychiatrie steht ja auch der Titel deines Films. Zum Schluss bleibt nur die Berberitze. Da geht es um die Hecke, um die Umrandung, dass du nicht eine richtige Mauer willst, sondern irgendwie so etwas, naja, was Organischeres oder sowas, ne, was so Perspektive bietet.
Die Idee, also zum Schluss bleibt nur die Berberitze, weil Dr. Hesse sagt es an der Stelle, dass sie sich für die Berberitze entschieden haben, weil die besonders robust ist, besonders lange Stacheln hat und einfach den Leuten sehr schwer macht, da durchzukommen. Und im Prinzip dann also hat die Pflanze sich durchgesetzt. Also sie haben andere Pflanzenarten ausprobiert für so eine Sicherungshecke. Dann sind sie aber bei der Berberitze gelandet, weil die einfach dafür am besten passt. Und wenn wir irgendwie sagen, wir reden jetzt von verrückten Ideen, dann klar klingt jetzt dieses Projekt für dieses alternative Therapiezentrum in Sardinien mit zwei aus der forensischen Psychiatrie Geflüchteten erstmal ziemlich absurd und ziemlich verrückt. Aber gleichzeitig habe ich mir dann, als wir eben dann in Göttingen gedreht haben, gedacht, boah, aber so eine Psychiatrie zu bauen, die nicht aussehen soll, als wären die Leute da eingesperrt, obwohl sie da eingesperrt sind, ist natürlich auch eine ziemlich verrückte Sache, weil letztendlich ist ja nichts so absurd und verrückt, wie die Realität eigentlich ist.
Dass man Leute ohne Perspektive einsperrt.
Ja, überhaupt, glaube ich, diese Vorstellung, dass es irgendwie eine hundertprozentige Sicherheit gibt, dass man voraussagen kann, wie ein Mensch sich verhalten wird, ob er wieder kriminell wird oder nicht, und dass man sich 100% schützen kann. Und das ist halt eigentlich ein verrückter Gedanke. Das gibt's nämlich einfach nicht.
Vielen Dank.
Gerne.
D-Radio Wissen 100.